Guten Morgen zusammen. Ich habe heute einen sehr bekannten Bibeltext. Ich nehme an, dass ihr ihn alle kennt. Er steht in Markus 8, Vers 34 bis 38. Ich lese aus unserer alten Bibel auf der Seite 74 im Neuen Testament. Und er, Jesus, rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben will behalten, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinet und des Evangeliums willen, der wird's behalten. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Was kann der Mensch geben, damit er seine Seele löse? Wer sich aber mein und meiner Worte schämet, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, das wird sich auch des Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Mein erster Punkt, Jesus Nachfolge, ist eine Entscheidung. Im ersten Vers lesen wir: Und er, Jesus, rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir will nachfolgen. Jesus redet zum Volk, steht hier, und zu seinen Jüngern. Und er will ihnen erklären, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Denn die Nachfolge Jesu ist eine freiwillige Sache. Nachfolge ist eine Willensentscheidung. Deshalb fragt Jesus seine Zuhörer: Wer mir will nachfolgen? Die Frage muss sich jeder Mensch stellen: Willst du Jesus nachfolgen oder nicht? Und bevor du Jesus nachfolgen kannst, musst du zu ihm gehören. Wer kein Kind Gottes ist, der kann sich zwar anstrengen, nachzufolgen, aber es wird ihm nicht gelingen. Nachfolge braucht immer den Geist Gottes, und der wohnt nur in Menschen, die Kinder Gottes sind. Und Gottes Kinder sind die Leute, die eine ganz wesentliche Sache verstanden haben. Ich rede von der Tatsache, dass wir alles elende Sünder sind und Vergebung brauchen. Das ist immer der erste Schritt zu Jesus. Wir sind vollkommen kaputt von der Sünde. Ich bin kaputt von der Sünde. Sünde zerstört unser Leben, unsere Zukunft, unsere Ziele, und am Ende bringt uns die Sünde in die Hölle. Daran können auch unsere guten Taten nichts mehr ändern. Die Bibel lässt daran keinen Zweifel. Nur wer Vergebung seiner Schuld und Sünde hat, ist ein Kind Gottes. Deshalb gehören zum Volk Gottes, zu den Kindern Gottes, nur die Menschen, die Buße getan haben, das heißt, die Jesus um Vergebung gebeten haben und dann bereit waren, Jesus als ihren Herrn und Heiland anzunehmen und an ihn zu glauben. Buße und Bekehrung, wir sagen das immer wieder, ist eigentlich sehr einfach, aber trotzdem sind viele Menschen und auch viele scheinbare Christen nicht bekehrt, weil sie zu stolz sind, Buße zu tun über ihre Sünde. Aber das möchte unser Herr. Und wenn Jesus die Menschen fragt: Willst du mir nachfolgen? Dann ist das nach der Bekehrung der zweite Schritt. Es ist eine freiwillige Sache, und Jesus nachfolgen ist das, was die Bibel immer und immer wieder in der Bibel sagt. Immer wieder fordert uns Jesus dazu auf, dass wir Jesus nachfolgen sollen und dass wir das Wirken Gottes und den Segen Gottes in unserem Leben nur dann erleben, wenn wir Jesus nachfolgen. Das sagt auch unser Text heute. Jesus nachzufolgen, steht auch in unserem Text, ist das Beste, was du dir selber tun kannst, was dir passieren kann. Aber Nachfolge kostet dich alles in deinem Leben. Und dazu fordert uns Jesus immer und immer wieder auf. Und die letzten 3-4 Wochen habe ich eigentlich immer über diesen Punkt geredet. Und Paulus redet immer wieder von der Nachfolge Jesu. Und er fordert uns dazu auf, seine Nachfolger zu sein. Auch in Epheser 5, Vers 1 zum Beispiel. So seid nun Gottes Nachfolger als die lieben Kinder. Was Nachfolge bedeutet, finden wir in 1. Petrus 2 sehr gut erklärt. 1. Petrus 2, 12. Denn dazu seid ihr berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Das heißt, Jesus hat uns ein Vorbild und seine Fußstapfen hinterlassen, so wie Fußspuren im Schnee oder im Sand. Und diesen Fußspuren sollen wir nachfolgen. Folgen heißt gehorsam sein, hinterhergehen. Wir sollen Jesus folgen und genau das tun, was er getan hat. Er ist unser Vorbild und wir sollen so handeln, wie Jesus gehandelt hat. Wir lesen das auch in Johannes 13, 14 bis 15. So nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr euch auch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Das ist wirkliche Nachfolge Jesu oder Nachfolge Gottes, dass wir das tun, was Jesus getan hat. Nachfolge heißt, dem Beispiel Jesu zu folgen, ihm gehorsam zu sein, ohne Wenn und Aber. Und Nachfolge ist immer fixiert, auf Jesus nachzufolgen. Manchmal spricht die Bibel auch davon, Gott nachzufolgen. Und deshalb müssen wir uns mit seinem Wort beschäftigen, dass wir wissen, was er von uns haben will. Aber Nachfolger Jesu sind keine Nachahmer Jesu. Das ist ein großer Unterschied. Epheser 5, 1 steht im alten Luther, auch noch in Luther 19, 12, so seid nun Gottes Nachfolger als die lieben Kinder. Luther 20, 17 schreibt, so ahmt nun Gott als geliebte, so ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Elberfelder, seid nun Nachahmer Gottes als die geliebte Kinder. Schlachter 2000, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Nachahmung ist laut Wikipedia eine Nachbildung, eine Attrappe des Originals. Häufig eine Nachahmung oder Fälschung. Produkte werden nachgeahmt, kopiert. Das ist immer eine Fälschung und nicht das Original. Nachahmung ist ein Konzept aus der Soziologie von dem Franzosen Gabriel Tardé, wo die Unterschicht die Oberschicht kopiert, nachahmt, um genauso angesehen zu werden. Und wer ist der große Nachahmer Jesu? 2. Korinther 11, 13 bis 15. Denn solche falsche Apostel und trügerische Arbeiter verstellen sich zu Christi Aposteln. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellet sich zum Engel des Lichts. Darum ist es nicht ein großes, ob sich auch seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit, welcher Ende sein wird nach ihren Werken. Satan ist der größte Nachahmer Gottes. Der Nachahmer Jesu. Er verstellt sich als Engel des Lichts. Du denkst, es wäre Jesus, aber es ist der Satan. Er tut so, als wäre er ein Prediger der Gerechtigkeit, aber in Wirklichkeit tut er nur so. Er ahmt Jesus nur nach, weil er der Satan, der Vater der Lüge ist. Und Luther schreibt in seiner letzten Ausgabe 1545, die wir als Gemeinde verwenden, Epheser 5,1, so seid nun Gottes Nachfolger. Das ist doch ein riesiger Unterschied zu Nachahmer in Luther 2017. Woher kommt das? Wie kann das sein, dass Luther 1545 im deutschsprachigen Raum beinahe 350 Jahre die einzige Bibel war, nahezu ausschließlich verwendet wurde und plötzlich wird an so wichtigen Stellen die Bibel verändert? Wie kommt das? Weil der Satan, der Nachahmer, der Imitator Gottes, kein Interesse daran hat, dass Gott wirklich, wie wir Gott wirklich nachfolgen. Er will, dass wir nur nachahmen, dass wir nur so tun, als ob. Dabei geht es nicht um Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit, sondern immer um eine Show, um eine Fälschung wirklicher Jesus-Nachfolge. Beinahe 350 Jahre war Luther 1545 die einzige Bibel im deutschsprachigen Raum. Sie wurde überall verwendet. Ich habe aus meinem Familienbesitz eine Bibel von 1895. Luther hat zusammen mit 6 weiteren Brüdern unter dem Wirken des Geistes Gottes im Auftrag Gottes uns diese Bibel gegeben. Und vor circa 150 Jahren haben plötzlich alle möglichen Leute angefangen, neue deutsche Bibelübersetzungen herauszubringen. Und was haben sie getan, als sie das gemacht haben? Sie haben Gottes Wort verändert. Sie haben hinzugefügt und weggelassen. Sie haben Inhalte dem Zeitgeist angepasst. Und sie haben damit, so sagt die Bibel, eine furchtbare Sünde getan. Wir lesen das am Schluss der Bibel, Offenbarung 22, 18 bis 19. Ich bezeuge aber allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. So jemand dazu setzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und so jemand davon tut, von den Worten des Buchs dieser Weissagen, so wird Gott abtun, sein Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von dem, was in diesem Buch geschrieben steht. Wisst ihr, ich frage mich wirklich, wie kommt jemand auf die Idee, eine Bibel, die 350 Jahre immer verwendet wurde, im Segen verwendet wurde, wie kommt jemand auf die Idee, das plötzlich zu verändern? Wie kann es sein, dass ganze Verse weggelassen werden, dass Bedeutungen verändert werden? Wer will denn dafür die Verantwortung übernehmen? Wer sich wirklich einmal die Mühe gemacht hat, die neuen Übersetzungen mit Luther 45 zu vergleichen, und das habe ich getan, über viele Tage und Stunden hinweg, der kann nicht anderes als neuere Übersetzungen nicht als Gottes Wort anzuerkennen. Wer das nicht glauben will, der möge sich hinsetzen und vergleichen. Und dann unterhalten wir uns wieder. Dazu ist doch die Frage der Bibel viel zu ernst. Am Ende sagt sogar Jesus in unserem Text, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dem wird sich Gott schämen. Deshalb lesen und predigen wir aus dem Original, das Gott in deutscher Sprache geschenkt hat. Übrigens, in jeder Sprache gibt es so eine Bibel. Tatsächlich. Kommen wir zurück zum Text. Wir haben darüber gesprochen, Jesus nachzufolgen ist eine Entscheidung. Diese Entscheidung muss jeder treffen. Und es kommt der zweite Punkt, Kosten der Nachfolge sind Selbstverleugnung und Kreuz auf sich nehmen. Jesus fragt nicht nur, ob du dich zu ihm bekehren willst, er fragt auch, ob du ihm nachfolgen willst. Jesus macht auch gleich klar, dass der Preis der Nachfolge ein hoher Preis ist. Vers 34 nochmal, und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Er beginnt damit, der verleugne sich selbst. Das heißt, sei bereit zur Selbstverleugnung. Das heißt, ganz einfach, sage Nein zu dir selber und sage Ja zu Jesus. Sage Nein zu allem, was deine Nachfolge behindert und was du gerne tun willst, was aber Gott im Wege steht. Selbstverleugnung heißt, nicht ich komme zuerst, sondern Jesus kommt zuerst. Nicht was ich will und was ich gerne hätte, was mir Spaß macht, was mich befriedigt, ist wichtig. Nicht meine Wünsche nach Bequemlichkeit, nicht meine Hobbys, nicht meine Ziele sind wichtig. Das Einzige, was wichtig ist, ist das, was Gott will und was er aus meiner Zeit, aus meinen Gaben, aus meinem Geld, aus alles, was ich bin und habe, machen möchte. Als Jesus im Garten Gethsemane vor seiner Gefangennahme und Kreuzigung zu seinem Vater gebetet hat, da sagt er in Lukas 22, 42, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist echte Selbstverleugnung. Nicht was ich will, sondern das, was Gott will. So eine Haltung wäre niemals die Philosophie dieser Welt. Gottes Wille muss in unserem Leben immer geschehen, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Viele Menschen und auch viele Christen sagen, entdecke dich selbst. Oder sich selbst zu erkennen, heißt Gott erkennen. Oder wir müssen unser eigenes Ich entdecken. Sowas finden wir garantiert nicht in der Bibel. Im Gegenteil, Paulus sagt in Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Wer sich selber erkennt, der erkennt nur seinen eigenen sündigen Menschen und auf gar keinen Fall erkennt er Gott. Deshalb möchte die Bibel, dass wir uns selber verleugnen. Titus 2, Vers 11 bis 12. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und züchtiget uns, dass wir sollen verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig, gerecht und gottselig leben in dieser Welt. Sich selbst verleugnen heißt, das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste zu verleugnen, so steht es hier. Die Bibel ruft übrigens nie zur Selbstliebe und zu mehr Selbstbewusstsein, sondern immer zur Selbstverleugnung auf. Und dann sagt Jesus noch etwas anderes. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, sei bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen. Jesus sagte das übrigens, bevor er gekreuzigt wurde. Bevor die Zuhörer wussten, dass er am Kreuz für uns sterben würde. Das jüdische Volk kannte auch im Alten Testament keine Kreuzigung. Die Kreuzigung wurde von den Römern für ganz schlimme Verbrecher verwendet, um sie qualvoll sterben zu lassen. Und bevor jemand gekreuzigt wurde, musste der Verurteilte den Querbalken auf die Schulter nehmen und durch die Stadt tragen. Und so konnte jeder in der Stadt sehen, dass dieser Verurteilte ein schlimmer Verbrecher war. Und wenn so ein Verurteilter durch die Stadt laufen musste, dann begegnete ihm der blanke Hass von den Leuten, die ihn gesehen haben. Der Lauf des Menschen, der gekreuzigt wurde durch die Stadt mit dem Querbalken auf den Rücken, war ein Schauspiel für die Menschen, die ihn gesehen haben. Und sie haben ihn angespuckt und beschimpft, mit Steinen beworfen und jeder wusste, der ist auf dem verdienten Weg zum Tod am Kreuz. Wer gekreuzigt wurde, war ein schlimmer Verbrecher, der den Tod verdient hatte. Wer mit dem Querbalken auf dem Rücken durch die Stadt lief, war dem Tod geweiht und er konnte das auch nicht mehr ändern, egal wie tapfer er den Balken getragen hat, egal wie er die Beschimpfungen ertragen hat. Jeder wusste, der stirbt jetzt. Und wenn jetzt jemand das Kreuz freiwillig auf sich nimmt, dann ist man bereit, für seinen Glauben verspottet, beleidigt und gehasst zu werden. Wer das Kreuz auf sich nimmt, der ist bereit, wie der schlimme Verbrecher behandelt zu werden. Wer das Kreuz auf sich nimmt, ist bereit, zum Tode verurteilt zu werden. Deshalb sind Christen, die ihr Kreuz auf sich nehmen, ganz einfach Menschen, die bereit sind, für ihren Glauben einzustehen, gehasst, verspottet, beleidigt und verachtet zu werden. Wer das Kreuz auf sich nimmt, der gibt den Menschen zu verstehen, dass er nicht mehr bereit ist, faule Kompromisse zu machen. Dass er mit dem sündigen Wandel dieser Welt nichts mehr zu tun haben will. Das heißt, dort, wo gesündigt wird, da bin ich nicht dabei. Dort, wo gelogen und betrogen wird, dort wende ich mich ab. Dabei geht es nicht darum, die Menschen um uns herum zu provozieren, bewusst zu provozieren. Aber es geht darum, kompromisslos Jesus zu dienen. Und das ärgert die Menschen automatisch. Da können wir gar nichts ändern. Sich selbst verleugnen und sein Kreuz zu tragen heißt, sich selber nicht so wichtig nehmen und bereit sein, um Jesu willen Spott, Verachtung, Beleidigung und Hohn zu ertragen. Häufig wird das Kreuztragen von Christen falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass wir als Menschen Krankheit, finanzielle Sorgen, gesundheitliche Leiden oder sonst eine Not annehmen müssen und ertragen müssen. Die müssen wir sowieso annehmen, das können wir gar nicht ändern. Das ist hier nicht gemeint. Das ist nicht das Kreuz, das wir tragen müssen. Das ist auch nicht das Kreuz, das wir gesucht haben und das wir freiwillig auf uns nehmen, wie es hier steht. Wer das Kreuz auf sich nimmt, der entscheidet sich, das zu tun. Und das Kreuz sind nicht die Probleme, unabhängig von dem, was wir sonst tun. Das Kreuz auf sich nehmen kommt dann, wenn wir ein Zeugnis für Jesus sind. Wer das Kreuz auf sich nimmt, der ist bereit, um seines Glaubens willen Schwierigkeiten zu ertragen, die damit verbunden sind. Und wir lieben nicht mehr die Welt, sondern Jesus. Und wir sind dieser Welt gekreuzigt, die vollkommen falsche Ziele und Maßstäbe und Wertevorstellungen hat. Wer das Kreuz auf sich nimmt, dem ist egal, was die Menschen über ihn denken. Er steht zu Jesus. Er geht mit Jesus. Er verleugnet sich selbst, weil er verstanden hat, um mich geht es hier gar nicht mehr. Alles dreht sich um Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Manche Christen glauben auch, dass nur der, der das Kreuz trägt, in den Himmel kommt. Auch das ist hier nicht gemeint. Dass wir als bekehrte Leute in den Himmel kommen, ist 100% sicher. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir haben eine Heimat im Himmel. Wir haben Vergebung der Sünde und ewiges Leben. Das ist 100% sicher. Lesen wir noch den Paralleltext dazu in Lukas 9. Lukas 9, 23. Da sprach er zu ihnen allen, also dem Volk und den Jüngern: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Hier steht täglich. Und folge mir nach. Täglich soll ich das Kreuz auf mich nehmen. Das heißt, ich muss mich jeden Tag entscheiden, den Spott und den Gegenwind für mein Leben mit Jesus auf mich zu nehmen. Ich muss mir täglich bewusst sein, dass es egal ist, was die Leute über mich denken, wenn ich Jesus bekenne. Mein Ich ist nicht mehr wichtig, mein Stolz ist nicht mehr wichtig. Mein Ich ist gekreuzigt und gestorben. Nicht ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Und das ist eine tägliche Entscheidung, die ich treffen muss. Galater 5, 24, welche aber Christo angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Das ist eine tägliche Entscheidung, die ich treffe, indem ich das Kreuz auf mich nehme oder nicht. Jeden Tag entscheide ich mich, für Jesus zu leben. Nicht was ich will, nicht meine Ziele, sondern was er will. Ich mache mich eins mit Jesus. Das Einzige, was für mich zählt, ist das, was Jesus will und nicht was ich will. Sich selber verleugnen und das Kreuz auf sich zu nehmen heißt, dass alles Fleisch mit seinen Lüsten und Begierden am Kreuz hängt, weil Jesus im Mittelpunkt steht. Wer so lebt, der fällt auf. Wer so lebt, der wird verspottet, belächelt. Wer so lebt, dem schlägt manchmal blanker Hass entgegen, nur weil er kompromisslos zu Jesus steht. Erinnern wir uns an den Spott und Hass, den Menschen ertragen müssen, die mit dem Querbalken auf dem Rücken durch die Stadt laufen und gekreuzigt werden. Das heißt es, um Jesu willen, sich selber verleugnen und das Kreuz auf sich zu nehmen. Wir alle kämpfen an diesem Punkt. Wir alle sind oft nicht bereit, uns selber zu verleugnen. Auch ich nicht. Und das Kreuz auf uns zu nehmen, weil unser Ich so wichtig ist. Weil wir nicht auf die Anerkennung der Ungläubigen verzichten wollen. Aber damit berauben wir uns dem Segen, den wir in den nächsten vier Versen in unserem Text wiederfinden. Denn unser Herr sagt nicht, verleugne dich selbst und nimm das Kreuz auf dich und dann schaue, wie du damit zurechtkommst. Das sagt er nicht, im Gegenteil. Wer in aller Schwachheit zu Jesus steht, dem hilft der Herr, den segnet der Herr und er erlebt den Segen, das Eingreifen, die Wunder Gottes, die er sich vorher nicht vorstellen konnte. Und das ist mein dritter Punkt, Leben für Jesus macht unfassbar reich. Markus 8, 35, denn wer sein Leben behalten will, und will behalten, der wird es verlieren. Und weil er sein Leben verliert um meinet und des Evangeliums willen, der wird es behalten. Was Jesus hier sagt, ist ein Grundgesetz des Lebens für uns Christen. Wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Behalten heißt, ich lebe für mich, für mein Geld, für meinen Beruf, für meinen Genuss, für meine Bequemlichkeit, für meinen Erfolg, für mein Aussehen, für meine Anerkennung, für meine Ehre, für meine Gesundheit. Lebe als Christ so, dass du niemand mit deinem Glauben vor den Kopf stößt, von den Menschen anerkannt bist, niemand zu nahe trittst. Lebe so, dass keiner sich über dein Christsein ärgert, weil du nie die Hölle erwähnst, weil du den Menschen nicht sagst, dass sie Vergebung ihrer Schuld brauchen und Buße tun müssen. Lebe so, dass du als Christ möglichst nie auffällst und einfach ein guter Bürger dieses Landes bist. Was passiert, wenn du so als Christ lebst? Du wirst nichts mit Jesus erleben. Du wirst keinen Halt in deinem Glauben haben, keine Freude an dem Herrn. Du wirst nicht erleben, wie Jesus durch dich Wunder tut und deine Gebete erhört. Und warum ist das so? Weil du eben für dich selber lebst. Weil du nicht zur Selbstverleugnung bereit bist. Weil du nicht bereit bist, zu Gott und seinem Wort zu stehen, auch wenn du verlacht wirst. Du wirst als Christ zwar das ewige Leben nicht verlieren, aber du wirst mit leeren Händen vor Gott stehen. Du wirst keinen Lohn empfangen und sehr traurig sein, dass du dein Leben für etwas verschwendet hast, was wirklich am Ende unseres Lebens vollkommen wertlos, vollkommen sinnlos ist. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Das andere gilt auch. Wer sein Leben verliert, um meinet, interessanterweise um meinet und des Evangeliums willen, der wird es behalten. Das heißt, sei bereit zur Selbstverleugnung. Lebe nur noch für Jesus. Sei bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen, Jesus zu bekennen, egal ob du verlacht, verspottet oder verleumdet oder gehasst wirst. Und dann verspricht Jesus hier, wer sein Leben verliert um meinet und des Evangeliums willen, der wird's behalten. Das ist der große Widerspruch, den wir erst dann verstehen, wenn wir es ausprobieren. Du gibst alles für Jesus, dein ganzes Leben, dein Ansehen, dein Ego, deine Anerkennung vor Menschen. Du gibst alles hin um Jesu willen. Und was ist die Folge? Du erlebst Gottes Segen, Gottes Gegenwart. Ich könnte euch von den letzten Monaten so viele Dinge erzählen, wo Gott Gebete erhört hat. Aber ich bin doch nicht besser wie die anderen, glaubt es ja nicht. Aber Gott würde so gerne dich segnen, steh zu ihm. Wichtig ist, dass wir unser Leben für die richtige Sache investieren. Es geht darum, unser Leben für Jesus und das Evangelium zu geben, so steht es hier, und für nichts anderes. Und das bedeutet, dass Jesus über alles in deinem Leben bestimmen darf. Und es geht immer darum, Menschen für Jesus zu gewinnen. Für Jesus und das Evangelium. Und wenn unser Leben hier zu Ende ist, dann ist das Einzige, was zählt, dass du Vergebung hast. Das wissen wir doch. Alles andere ist doch unwichtig. Merken wir uns das. Nur wer Jesus hat, der hat das Leben. Wir wissen das doch. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Und dann versucht uns Jesus klarzumachen, wie sinnlos es ist, wenn wir für etwas anderes als für ihn leben. Vers 36, er fragt uns, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden. Wisst ihr, die ganze Welt zu gewinnen, ist ziemlich viel, oder? Stelle dir vor, du hast mehr Geld, mehr Macht, mehr Einfluss, mehr Genuss als alle Menschen auf dieser Welt zusammen. Und du brauchst nicht zu arbeiten, du kannst einfach nur genießen, du hast alles, was du dir wünschen kannst. Und du sagst dir, es gibt nichts, worüber ich mir auf dieser Welt Sorgen machen muss, weil ich alles habe. Frage, wärst du dann zufrieden? Hättest du dann alles, was du dir wünschen kannst? Mich erinnert das an das Gleichnis von Jesus in Lukas 12. Es ist das Gleichnis vom reichen Kornbauer, der eine große Ernte hatte, mit einem Vorrat für viele Jahre. Und dann lesen wir in Lukas 12, Vers 19 bis 20, er sagt zu sich: Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viel Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und gewiss wird sein, dass du bereitet hast. Alles, was wir hier auf dieser Erde sammeln, ist vergänglich. Alles, was wir haben, mag noch so schön sein, aber es vergeht. Es verliert seinen Wert. Und du kannst nichts mitnehmen, wenn dieses Leben zu Ende ist. Und am Ende hilft dir aller Reichtum nichts, wenn deine Seele in die Hölle geht. Deshalb ist das, was diese Welt zu bieten hat, vollkommen unwichtig. Wenn wir es mit einer verlorenen Seele vergleichen, die in die Hölle geht. Schaue dir deine Kinder und deine Eltern und deine Freunde an. Was ist wichtiger? Ihnen viel Geld, viel Bequemlichkeit, ein tolles Leben auf dieser Erde zu vererben oder ihnen von Jesus zu sagen und zu erleben, wie sie Jesus finden? Es gibt doch nichts, was wir auf dieser Welt gewinnen könnten. Und dann gehen wir zur Hölle. Das bringt dir doch nichts. Wir brauchen doch Vergebung unserer Schuld und Sünde. Wir brauchen ewiges Leben. Und das bekommen wir eben nur durch Buße und Bekehrung. Und einen anderen Weg gibt es nicht. Deshalb gibt es auch keine wichtigere Botschaft, keine wichtigere Aufgabe. Deshalb sagt Jesus: Wer sein Leben verliert, mich und um des Evangeliums willen, den werde ich reich segnen. Es gibt keine wichtigere Aufgabe, als Menschen zu sagen, dass sie Jesus brauchen. Und dann fragt Jesus in Vers 37, Markus 8, 37, oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele löse? Unser Geld bringt uns nichts. Unsere gute Werke bringen uns nichts. Unsere Anerkennung bei Menschen bringen uns nichts. Unsere guten Taten reichen nicht aus. Alles, was wir geben, kann nicht verhindern, dass wir in die Hölle kommen. Es geht um unsere Seele. Es geht um Himmel und Hölle. Haben wir das verstanden? Es geht um ewige Errettung und ewige Verdammnis im feurigen Pfuhl, von der in Offenbarung 20 die Rede ist. Es steht so viel auf dem Spiel. Verschwenden wir unsere Zeit, unser Leben nicht mit den Dingen, die in der Ewigkeit wertlos und sinnlos sind. Viele Menschen verstehen das nicht, weil sie von der Sünde verblendet sind. Auch wir Christen verstehen das nicht oft. Sie wählen die zeitliche Ergötzung der Sünde, Hebräer 11, 25. Sie wählen den kurzen Genuss, den die Sünde verspricht, und sie merken gar nicht, dass alle Versprechungen der Sünde gelogen sind. Satan hält kein einziges Versprechen, das er uns macht. Kein einziges. Und am Ende haben wir unser Leben für nichts verschwendet. Wir haben alles verloren, wenn wir es nicht für Jesus und sein Wort hergeben. Wer seine Seele an diese Welt verkauft, der hat sie zu billig verkauft. Weil er sein Leben für etwas hergibt, was vollkommen wertlos ist, wenn wir vor Jesus stehen. 1. Johannes 2, 17, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Sie vergeht, bleibt nichts mehr übrig. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und weil diese Botschaft so wichtig ist, also eigentlich geht es in den ganzen Versen immer darum, für Jesus zu leben, sich seiner Worte nicht zu schämen, ein Zeugnis für ihn zu sein, das Evangelium weiterzusagen, um nichts anderes geht es in dem Text hier. Und dann sagt Jesus nochmal im Vers 38 am Schluss, er möchte uns nochmal eindringlich sagen, worum es geht. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämet, und dann sagt er, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, da leben wir. Das wird sich auch des Menschen schon schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Es geht um zwei Dinge, für die wir uns nicht schämen sollen. Jesus und sein Wort, so steht es hier. Mein und meiner wird er schämt. Das ist der Kern unseres Glaubens. Dazu stehen wir. Beides gehört untrennbar zusammen. Für mich war die Erkenntnis, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, eines der wichtigsten Erkenntnisse der letzten Jahre meines Glaubenslebens. Die Bibel mit über 40 Verfassern, über einen Zeitraum von mehr als 1800 Jahren geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist, ist so ein gewaltiges Wunder, das nur Gott tun kann. Es gibt kein anderes Buch auf dem ganzen Planeten, das das über sich sagen kann. Menschen, die sich nie gekannt haben, völlig andere Berufe hatten, haben in einem Buch geschrieben. Die Bibel ist wirklich Gottes Wort. Und alles, was hier steht, ist wahr. Deshalb achten wir so auf jeden Buchstaben, auf jedes Wort. Deshalb achtet Jesus in Offenbarung 22 am Schluss darauf und er sagt, ändert mir ja nichts an diesem Wort. Nichts darf ungestraft verändert werden. Und so wie ich mich nicht für Gottes Wort schäme und auch nicht dafür schäme, dass Jesus sein Blut für unsere Schuld und Sünde vergossen hat, so schämt sich Gott auch nicht für mich. Was Jesus für uns getan hat, können wir nie ganz begreifen. Ohne Jesus würden wir alle in die Hölle kommen. Das wissen wir ganz sicher. Deshalb sind Jesus und sein Wort die Dinge, von denen wir zu 100% überzeugt sind. Davon rücken wir keinen Millimeter ab. Deshalb kann ich nicht anders, als diese alte Bibel zu nehmen. Wir wollen uns vor Gottes Wort nicht schämen. Mancher mag uns auslachen, mancher sagt, wir sind verrückt. Aber woher kommt denn dieser Spott? Hier steht, von einem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Das sind die Menschen, die von der Sünde vollkommen zerstört und verführt sind. Deshalb ignorieren sie Gottes Wort. Und deshalb ignorieren wir ihre Verleumdung und ihren Spott. Und dann schließt Jesus den Vers damit ab, dass er uns sagt, was wir aufs Spiel setzen, wenn wir uns für Jesus und sein Wort schämen. Jesus sagt, des wird sich auch des Menschen schon schämen, wenn er kommen wird in die Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Hier ist vom zweiten Kommen Jesu die Rede. Ihr wisst da, dass was vor uns steht, ist die Entrückung, wo Jesus uns zu sich holt. In der Zeit ist hier die Zeit der großen Trübsal. Und dann kommt Jesus mit seiner Gemeinde auf diese Erde und dann beginnt das tausendjährige Reich. Er beginnt auf dieser Erde mit uns das tausendjährige Reich aufzurichten und dann schämt sich Jesus für die Christen, die sich für ihn geschämt haben und diesen Leuten wird Jesus verwehren, dass sie mit ihm regieren. Sie sind zwar gerettet, aber sie werden mit ihm im tausendjährigen Reich nicht regieren. 2. Timotheus 2,12 dulden wir, so werden wir mit herrschen, mit Jesus herrschen, müsst ihr im Zusammenhang lesen, verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Warum erwähnt das Jesus? Er will uns noch einmal klar machen, wie wichtig es ist, dass wir zu ihm und zu seinem Wort stehen. Stehen wir zu ihm und zu seinem Wort. Denn Jesus ist der Einzige, der unsere Seele aus der Hölle erretten kann. Er ist der Einzige, der uns ewiges Leben geben kann. An Jesus und seinem Wort entscheidet sich alles, spaltet sich alles. Das wissen wir. Deshalb stehen wir aufs tiefste Überzeugung zu Jesus und zu seinem ewig gültigen Wort. Deshalb sagt Jesus in Lukas 21, 33, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte vergehen nicht. Alles, was in Gottes Wort steht, wird in Erfüllung gehen. Deshalb ist es so wichtig, es so stehen zu lassen, wie es steht. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Wort. Herr, du willst uns unendlich reich beschenken, wenn wir dir nachfolgen. Du willst uns deine Gegenwart erleben lassen. Du willst, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Du weißt, dass das oft nicht funktioniert, Herr. Aber wir wollen dir das heute Morgen sagen. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dir dienen in aller Schwachheit, Herr. Sei uns gnädig. Vergib uns unsere Schuld und Sünde und mach uns bereit, dir wirklich den ersten Platz in unserem Leben zu geben. Denn was hülfe es dem Menschen, auf dieser Welt alles zu gewinnen, das doch so vergänglich ist, und am Ende seine Seele zu verlieren. Danke für dein Wort und für diese Klarheit, Herr Jesus. Amen.